Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Januar 2023 mit einem Kriegsende.
Einem Nachtrag.
Einem Blockadeende.
Noch paar Kurzmeldungen.
Einem Pandemieende.
LGBTQ-Märchen.
Iran.
Dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Europarat.
Abschiebungen.
Einer Grippewelle.
Einem Filmstart.
Panzern.
Scham zu Beirut.
Dem Börsenticker, dem legendären.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Hier, ich habe einen kurzen Nachtrag. Ich hatte noch einen Artikel in meinen Notizen zur Wahlrechtsreform, hatten wir ja letzte Woche.
Ja.
Und ich habe da ein ganz witziges Detail gefunden, was jetzt überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema Wahlrechtsreform zu tun hat, aber trotzdem was zum Nachdenken ist und vor allen Dingen um Diskussionen auf der Party in der Küche anzustoßen. Also, pass auf. In sehr, sehr vielen Parlamenten sitzt die Regierung, ja, also die Exekutive, vor dem Rednerpult und ist für die Redner direkt ansprechbar. Bei uns im Deutschen Bundestag müssen die Rednerinnen sich umdrehen, wenn sie die Regierung adressieren wollen. Stellt sich raus, das ist Absicht.
Aha.
Und zwar kommt diese Art, also der Spiegel hat einen Staatsrechtler, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, was ihr im Übrigen auf meiner Wunschliste findet. Der Spiegel zitiert einen Staatsrechtler, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, Christoph Schönberger heißt er. Also diese Plenararchitektur kommt aus der Kaiserzeit.
Mhm.
Ja? Und Schönberger schreibt, wie Zuschauer in einer Loge. Die Plenararchitektur drückt über 100 Jahre nach dem Untergang der Monarchie immer noch ein Staatsverständnis aus, demzufolge die Regierung in neutraler Sachlichkeit dem politischen Streit der Parlamentarier enthoben ist.
Mhm.
Cool, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das cool finde.
Also ja, ich wollte es ja nur mal so in die Köpfe, also cool im Sinne von im cool Kopf zu haben, um mal drüber zu, genau, cool zu wissen.
Kann man sich ja mal Gedanken machen.
Kann man mal. Apropos Kammer. Cannabis. Die Wissenschaft hat versucht, eine Frage zu beantworten, und zwar folgende. Ich habe es maschinell übersetzen lassen, gebe ich zu. Ist die Legalisierung oder Kommerzialisierung von staatlichem Cannabis mit erhöhten Raten von psychosebezogenen Gesundheitsansprüchen verbunden? Unter anderem gefragt haben die University of Pennsylvania, die Stanford University und die New York University, und gefragt haben sie, Achtung, festhalten, 63.680.589 Probanden,
okay,
aus 50 US-Bundesstaaten, deren Daten haben sie retrospektiv, also von Krankenkassen und so weiter, 14 Jahre lang angeguckt. Also 14 Jahre Daten, dadurch kommst du dann auf so viele Datenpunkte. Und haben geguckt auf Häufigkeit psychosebedingter Diagnosen und auf verschriebene Antipsychotika. Und sie haben keinen statistisch signifikanten Unterschied finden können zwischen Staaten, wo es legal Cannabis als Medizin oder halt zum Spaß gibt, und Staaten, wo das verboten ist.
Das ist doch mal was.
Ne?
Ja, dann her damit.
Immer her damit. Wer sich auch geirrt hat, ist das Umweltbundesamt.
Oh.
Das Umweltbundesamt ist bisher davon ausgegangen, dass ein Tempolimit, also Tempo 120, 2,6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr sparen würde.
Mhm.
Tatsächlich sind es aber 6,7 Millionen Tonnen. Das heißt, Bundesverkehrsminister Wissing von den Ferengi ist gut 2,5-mal so schädlich, wie wir bisher alle gedacht haben.
Ja.
Und die Wochendämmerung wünscht eine gute Fahrt.
Ich möchte heute über das Ende des Krieges sprechen, weil ich zwei ganz interessante Artikel dazu gelesen habe, die irgendwie beide über das Ende des Krieges nachdenken. Der eine ist in New Yorker erschienen, und es war mir vorher gar nicht so klar. Ich meine, man kann sich denken, es gibt zu allen Themen auf der Welt immer jemand, der dazu forscht, ne? Aber, und tatsächlich ist es einer, der forscht eben zum Ende von Kriegen.
Ach so, grundsätzlich
Ende des Krieges. Ganz grundsätzlich, ja. Das ist einfach so ein Nerd, einfach ein Wissenschaftler, der zum Beispiel eine Datenbank angelegt hat, mit einfach mal allen Kriegen und allen kriegsführenden Ländern zwischen den Jahren 1816 und 1995. So, hat er einfach mal so eine Datenbank mitgefüttert und dann so geguckt, okay, was unterscheidet so die Herrscher oder die Führer in den Ländern, die diese Kriege geführt haben? Sind das Demokraten, sind das Diktatoren oder sind das so irgendwas in der Mitte? Und wie sind dann diese Kriege ausgegangen? Wie haben die geendet? Wie ist das ja vonstatten gegangen? Und das zum Beispiel fand ich mega spannend, weil die Demokraten zum Beispiel eher an Fakten orientiert sind, an Informationen, die sie von ihren Geheimdiensten oder auch vom Militärs oder so bekommen und dann auch relativ schnell erkennen können, ja okay, an der Stelle hier kann ich den Krieg nicht mehr gewinnen, ich gebe auf zum Beispiel. Mhm. Diktatoren können das auch eher, die können auch zum Beispiel sehen, okay, das kann ich hier nicht mehr gewinnen, ich gebe auf. Und hinterher ermorde ich jeden, der mich kritisiert. So, das ist halt der Vorteil, den Diktatoren haben, also echte Diktatoren. So.
Schöne Zusammenfassung, ja. Hm.
Ja, Saddam Hussein wird hier ja, als Beispiel also, dann genannt. Und die schlimmsten Kriegsende oder die längsten Kriege oder die, also ja, die schlimmsten Kriege letztendlich, weil sie einfach immer länger dauern, als sie eigentlich müssten und weil nicht sozusagen faktenbasiert entschieden wird, okay, ziehen uns zurück, sind eigentlich die Kriege, die von Leuten geführt werden, die weder richtige Demokraten sind, noch richtige Diktatoren, die also nicht so viel Kontrolle in ihrem Land haben, dass sie ein negatives Ende überleben. So, sage ich jetzt mal.
Du meinst, dass sie eine Niederlage überleben könnten. Ja.
Genau, also das ist exakt das, so ordnet er das dann auch ein. Das ist exakt das, was Wladimir Putin eben ist. Also er muss, deswegen kann er nicht sagen, es ist ein Krieg oder hat er lange nicht gesagt, sondern die Spezialoperation, also dieses ganze nicht offen darüber sprechen, was da eigentlich passiert, so, sondern er muss irgendwie die Bevölkerung doch noch bei Laune halten, weil er befürchten müsste, naja, wenn die revoltieren, bin ich weg. Und das Problem an solchen Kriegen ist dann eben auch, oder auch an Putin, ist dann auch, dass die Informationen, die er geliefert bekommt, weil er eben kein Demokrat ist, sind das auch keine Fakten, ne? Weil die Leute, die ihm Informationen zuliefern, auch Angst vor ihm haben. Mhm. So hat der ganze Krieg ja gestartet, dass er einfach keine realistische Einschätzung davon hatte, wie schnell er diesen Krieg gewinnen würde. Also er dachte ja, in ein paar Tagen ist die Ukraine eingenommen. Und das war ja nicht so. Und das heißt also, dieser Typ, der sich so intensiv damit befasst, wie enden Kriege, der guckt jetzt halt, was für ein Szenario haben wir jetzt hier eigentlich? Was passiert hier? Vergleicht das mit 1917, wo in Deutschland oder wo Deutschland eben auch eigentlich hätte einsehen müssen, so hey, funktioniert nicht, aber nicht konnte, weil die Regierung hinterher weg gewesen wäre. Oder der Herrscher, der Kaiser in dem Fall. Deswegen hat man auf Teufel komm raus eskaliert sogar noch. Also er spricht da von einer Geheimwaffe, die sozusagen gezückt wurde. Die U-Boote damals und die auch nichts daran geändert haben, dass Deutschland den Krieg verloren hat, aber die noch mal mehr Schaden für die anderen am Krieg beteiligten Länder hervorgerufen haben. Und er vergleicht das so ein bisschen, oder er ist auch nicht alleine, es gibt dann auch noch andere, die auch ähnlich forschen, die sagen, naja, im Zweifel ist Russlands Geheimwaffe, also wenn jetzt irgendwas Krasses passiert, keine Ahnung, im Donbass, die Front wird von den Ukrainern überrannt und das Ganze wird zurückgewonnen, zum Beispiel sowas, ne?
Mhm.
Dann würde Russland so in die Ecke gedrängt werden, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht sagen, ah, okay, wir haben verloren, tschüss, sondern noch weiter eskalieren und dass er denn eben diese taktische Waffe, von der wir ja vor ein paar Monaten auch schon immer sehr viel geredet haben, so was wäre, wenn und Atom macht Russland, die ja auch immer mit den Muskeln spielen und das könnte halt tatsächlich so sein. Also sagen gleichzeitig, es könnte sein, haben auch relativ viel Sorge, dass das passieren könnte, sagen aber auch im Moment ist es noch sehr unwahrscheinlich. Und wenn es aber so käme, und das finde ich das Wichtige in diesem Artikel, den ich natürlich auch in den Shownotes verlinken werde, wenn es so käme, sagen sie auch ganz klar, dann ist es wirklich an der NATO zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, knallhart durchzugreifen. Da gab es ja auch schon diverse Szenarien, Schwarzmeerflotte kaputt machen und Russland in die Schranken weisen. Und dann wäre der Krieg halt dann zu Ende. Also so oder so sagen die auch alle, die Ukraine wird gewinnen. Mhm. Russland wird verlieren. Die Frage ist halt, wie endet das? Und der zweite Artikel, den ich zu dem Thema gelesen habe diese Woche, der kümmert sich dann ganz stark um die Frage, was ist dann mit Russland, wenn es verloren hat? Wie gehen wir dann mit Russland um? Was machen wir dann mit denen? Ich glaube, dieses eine Szenario, was Sie sagen, so Business as usual, was ich lange in der Haltung von Scholz und Macron und vielleicht auch so Italien, Ungarn und so weiter abgezeichnet hat. Ich hoffe, dass das vom Tisch ist. Also, dass man dann sagt, so, wir könnten, ne, wie vorher immer, eine europäische Sicherheitsarchitektur kann es nur mit einem Russland geben und so, ne?
Kann es nur gegen Russland geben und das müssen die, glaube ich, noch begreifen. Aber was weiß ich denn schon?
Ja, also dieser Artikel sagt auch, dass Macron und Scholz schon noch in diesem Lager seien, das zu denken. Also Macron, der ja auch immer noch den Dialog suchen will und sowas, obwohl sich jetzt schon tausendmal gezeigt hat, dass es überhaupt nichts bringt. Keine Ahnung, es kann auch sein, dass sich jetzt mit dieser Woche das auch alles ändert. Wir werden sehen. Die zweite Fraktion sozusagen, die ist so, Russland muss verlieren, ganz klar verlieren und hinterher auch vor ein Tribunal gezogen werden. Das ist zum Beispiel Annalena Baerbock, die das ganz stark vertritt. Das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Stoltenberg.
Sogar noch weiter, der Europarat hat gerade eine Resolution verabschiedet, erzähle ich gleich.
Okay, die auch. Also da ist eigentlich, sehe ich gerade eigentlich die Mehrheit, die sagen so, nee, also dann muss es einfach irgendwie ein unabhängiges Tribunal geben. Die Mehrheit der des Westens, so der westlichen Länder. Vielleicht ist Ungarn dagegen, vielleicht Italien oder so, Griechenland, keine Ahnung, Griechenland hat gerade andere Probleme. Wir werden sehen. Naja, und was dann doch nochmal zurück zu diesen Kriegsende-Forscher, nenne ich ihn jetzt mal. Weil du ja immer eine Frage in der Wochendämmerung gestellt hast, die ich nie beantworten konnte. Und der beantwortet die. Nämlich die Frage, ob es nicht so ähnlich ist wie mit Deutschland nach 1945, dass es sozusagen ein absolutes Ende geben müsste. Dass einfach absolut klargestellt werden müsste, es ist Schluss damit.
Es ist ja nicht nur das, also das ist ja nicht nur ein absolutes Ende aller Kampfhandlungen, sondern es war auch eine absolute Demütigung des Aggressors. Und das ist ja, was ich
Entmachtung letztendlich, komplett entmachtet.
So. Nicht nur das, nicht nur eine komplette Entmachtung, sondern auch tatsächlich eine solche Demütigung, dass du als Aggressor gar nicht mehr anders kannst, als dich mit deinen Sünden sozusagen auseinanderzusetzen. Und das ist ja, was ich immer sage. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Russland wirklich in die zivilisierte Welt zurückführen oder zurücklassen kann, wenn die nicht ihre Verbrechen aufarbeiten und das nicht nur die in der Ukraine, sondern über Jahrhunderte.
Ja, naja, weil sonst, und das ist ja das Argument, was dahinter steht, sonst bleibt ja immer eine Gefahr, die von Russland ausgeht und man weiß nicht, wann das nächste Mal und so. Genau. Und da sagt der Experte, ja, sorry, aber so ist eben manchmal die Welt, in der wir leben, in der wir leben müssen, weil am Ende würde es doch zu viel kosten, diese Gefahr quasi auf Null zu bringen. Und was er sagt, was wir machen müssen, das ist die Ukraine und auch andere Länder, die da gegebenenfalls irgendwie in Gefahr sind, Moldau zum Beispiel, Georgien vielleicht, dass wir die so krass hochrüsten. Also der spricht davon, dass das dann so ein bisschen wie so Israel wäre, umgeben von einem Feind sozusagen, also Russland, vielleicht auch Belarus.
Ist das nicht das, was ich kurz vor dem russischen Überfall noch gesagt habe hier in der Sendung?
Ja.
Die Ukraine so weit hochzurüsten.
Robert Habeck und ja.
Ach, ich bin so ein krasser internationaler Beziehungstyp. Ey.
Ja, echt.
Voll die
ich finde, du solltest die Ehrendoktorwürde bekommen von dieser Uni, wo dieser Typ, aber ich weiß gerade nicht mehr.
Ja, von irgendeine Titelmühle wird mir schon einen Ehrendoktor verleihen. Da muss ich mich nur mal ein bisschen bemühen.
Das stimmt. Und ein bisschen Geld zusammenkratzen.
Crowdfunding Ehrendoktorfolge.
Auf jeden Fall so das realistischste Szenario und auch der Artikel bei Foreign Policy sagt, es wäre super wichtig, dass man, wenn das irgendwann endet, auch gerade solche komischen Konfliktherde wie Transnistrien oder Abchasien, also wo ja auch im Grunde genau dieser komische imperiale Anspruch Russlands dahinter steckt, zu sagen, so pff, ich nehme mir das jetzt einfach so, ja, ich kann das ja, dass man das auch klärt und sagt, nein, so, das ist jetzt auch hier Schluss und du gibst es jetzt zurück und verpiss dich jetzt bitte.
Ja. Was du eben sagtest, das muss man sich auch immer mal wieder klar machen. Das ist so mehr oder weniger im Vorbeigehen gesagt, dass die Kosten, also einen solchen Aggressor wie Russland dauerhaft unschädlich zu machen, dass die Kosten zu hoch wären, das kann man sich mal angucken am Zweiten Weltkrieg. Ja, das hat 50 Millionen Menschen gekostet, Deutschland unschädlich zu machen.
Ja.
Am Ende waren 50 Millionen Menschen tot auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Also natürlich nicht nur auf dem Schlachtfeld, dem sogenannten, aber nichtsdestotrotz, das waren die Kosten dieses Krieges. Und ähnlich würde das heute natürlich auch aussehen.
Ja, das ist sowieso.
Vielleicht hätten wir ein bisschen weniger Verluste auf dem Schlachtfeld, weil andere Technologien und nicht mehr so riesige Armeen und so weiter. Aber bezahlbar ist das nicht.
Das ist aber tatsächlich hier, also das hat wohl auch viele überrascht, die sich intensiv mit Krieg beschäftigen, weil eigentlich hast du ganz andere Zahlen an Toten und Verletzten in den modernen Kriegen gehabt, wie noch vielleicht zum Zweiten Weltkrieg oder sowas. Aber die sagen, nee, also die Zahlen sind eigentlich wieder genauso scheiße, weil einfach das russische Militär so beschissen ausgestattet ist, dass zum Beispiel nicht die ganze Zeit verletzte Soldaten dann per irgendeine Luftflugzeug oder so rausgeholt werden. Und auf der ukrainischen Seite leider ähnlich noch. Und deswegen ist der Vergleich mit so herkömmlichen, traditionellen Kriegen, wie wir sie vielleicht eigentlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen haben, erschreckend, oder die Analogien sind erschreckend groß.
Ja klar, ich meine, wir hatten uns nur an was ganz anderes gewöhnt. Ne? Genau. Wir waren halt die Golfkriege gewohnt, wo fast präzise, fast mit chirurgischer Präzision Luftschläge durchgeführt worden sind und sowas. Natürlich hat das auch nicht geklappt und sind viele Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen. Aber letztendlich ist das ja was ganz anderes als eine Panzerarmee, die irgendwo vorrückt und so. Diese Bilder kennen wir halt einfach nicht mehr. Ja. Obwohl es diese Bilder auch gibt, ne? Also in Afrika wird durchaus noch so gefochten. Aber
wenn du
Ruanda gesehen hast, da gab es ja diesen schönen Satz: This is Africa. Nobody cares about Africa.
Ja. Einen Satz noch zu dem Kriegsende-Experten, der hat einen ganz schönen Satz, wo er sagt, der Ausgang dieses Krieges, der wird den Rest des 21. Jahrhunderts bestimmen. Und wenn Russland verliert oder zumindest nicht bekommt, was es will, dann wird es hinterher ein anderes Russland sein, sagt er. Wenn Russland gewinnt, wird es hinterher ein anderes Europa sein. Und das müssen wir uns, glaube ich, nochmal richtig klar machen.
Ich sage ja, seit das losgegangen ist, sage ich, wir müssen das um jeden Preis gewinnen. Ja, um jeden verdammten Preis. Und das ist irgendwie, ich verstehe nicht, warum den Leuten das nicht klar wird. Ich verstehe das nicht. Also, weißt du, so 60% der Ostdeutschen, oder wie die Zahlen waren, sollten keine Waffen mehr liefern. Also, das ist ein Problem der Ukraine, ist nicht unser Problem. Ich raff das nicht, wie man so kurz nur denken kann.
Ich war ja letzte Woche noch, du hast ja das Panzerthema irgendwie auch auf deinem Zettel, können wir gleich anschließen. Ein anderes Panzerthema.
Ich habe ein anderes Panzerthema auf dem Zettel.
Okay, ich habe das Panzerthema nochmal dabei, Leopardpanzer für die Ukraine, ja oder nein. Und ich habe noch gesagt letzten Freitag, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass wir in Rammstein jetzt nicht das Ja zu den Leopard 2 Panzern hören werden.
Und dann haben wir es nicht gehört.
Und Scholz so, hier, halt mal mein Bier, Katrin Rönicke, bitteschön.
Sag mal, kann das sein, dass der Scholz noch arroganter ist als der Schröder?
Anders.
So wie der auch Leute abkanzelt und so. Also,
naja, auf jeden Fall, also es ist irgendwie der Freitag vergangen. Ich guckte dann, nachdem ich die Dämmerung geschnitten habe, nochmal so in die Nachrichten und dachte, was ist los? Also, und dann ging das ja noch weitere Tage so weiter. Das war ja so ein richtiges Würgen und Hängen, wo du gedacht hast, das ist jetzt alles gerade nicht wahr, oder? Und dann kam ganz plötzlich eines Morgens, war es plötzlich überall in den Nachrichten, okay, Deutschland liefert Leopard 2 Panzer an die Ukraine. Und wer hat's gerettet? Joe Biden. Und ich möchte es wirklich, weil es wird ganz oft in den Medien diese Woche so, oh, Olaf Scholz, da ist seine Strategie aufgegangen und haha, was für ein toller Taktiker und weißt du, geil. Ich glaube, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube, Olaf Scholz stand wirklich richtig scheiße da und Joe Biden hat die Hand ausgestreckt und gesagt, okay, pass auf, das nützt niemandem was, wenn du jetzt hier scheiße dastehst. Wir machen es so, wie du sagst, ist okay. Wahrscheinlich ist es auch der einzige Weg, dass wir jetzt irgendwie diese Panzer dahin kriegen und es, wie ich ja gerade schon sagte, es führte ja eigentlich kein Weg daran vorbei, diese Panzer da zu sagen, wir bringen die Panzer da jetzt hin.
Und ich prophezeie, es wird auch kein Weg daran vorbeiführen, dass wir da Flugzeuge hinliefern und dass wir da Marschflugkörper und Langstreckenwaffen hinliefern. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Wir werden nur auch wieder monatelang völlig sinnlos diskutieren. Das wird Menschenleben kosten und am Ende werden wir die Dinger doch liefern.
Ja, und das ist das, was mich so aufregt, weil wie kann man denn nach, Wochen und Monaten solch einer Debatte in Deutschland und dieser Blockade, also wirklich, haben auch übers Wochenende, es hat so wehgetan, alle Medien, Economist, Irish Times, Financial Times, alle wirklich, New York Times, alle guten internationalen Medien, die ich so konsumiere, alle so, ja, Deutschland blockiert man wieder. Also wir standen wirklich für ein paar Tage so schlecht in der Welt da. Es hat so wehgetan.
Ja, das Einzige, ich habe auch oft das Gefühl, das Einzige, was uns gerade rettet, ist, dass wir halt mitten in Europa liegen und noch so eine große Volkswirtschaft sind.
Naja, und ich, wie gesagt, man muss es Joe Biden echt hoch anrechnen, dass er jetzt auf so eine für Olaf Scholz Gesicht wahrende Art und Weise dann gesagt hat, gut, dann schicken wir halt diese Abrams-Panzer auch, wenn es dann jetzt irgendwie dazu führt, dass ihr sagt, dann bringen wir Leopard 2 darüber. Aber
Was ich da ja wirklich, wirklich bemerkenswert finde, ist, dass es der Presse nicht zu gelingen scheint, ich weiß nicht, ob sie es nicht können oder nicht wollen, nicht zu gelingen scheint zu erklären, was die Bundesregierung da tut. Ja, sondern die hecheln letztendlich dem Willen von Olaf Scholz hinterher. Ja, und versuchen dann immer, wenn er irgendwas gemacht hat, einzuordnen, was das denn jetzt im größeren Kontext bedeuten könnte. Aber was Scholz, was die SPD tatsächlich für eine Strategie haben, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Also klar, so Gerüchte halber mutmaßen oder sonst wie, aber noch nie als größere Erzählung, als größere Einordnung, sodass ich wirklich den Eindruck habe oder die Befürchtung habe, die wissen gar nicht, was sie tun. Das sondern ist aber Scholz entscheidet je nachdem, was er morgens beim Pissen spürt.
Das ist, also die Theorie habe ich aber tatsächlich gelesen, weiß jetzt nicht mehr. Es gab einen guten Artikel in der Financial Times und einen in der Süddeutschen, beide leider hinter Paywall, tut mir sehr leid, aber die waren, einer davon war genau in diese Richtung, dass er gesagt hat, eigentlich wissen wir nicht, ob Olaf Scholz wirklich so einen Superplan gehabt hat. Es ist jetzt halt gut ausgegangen für ihn.
Ja,
aber auch nur, weil Joe Biden die Hand ausgestreckt hat und dann letztendlich seinen Außenminister angewiesen hat oder Verteidigungsminister angewiesen hat, zu sagen, okay, dann halt doch so.
Das geht ja auch noch darüber hinaus. Also das ist ja nicht nur jetzt so konkret, mir geht es gar nicht so konkret um Waffenlieferungen, sondern um diesen ganzen Zeitenwende-Komplex, der da ist. Wir haben nicht genug, also weißt du, ja, Zeitenwende 100 Milliarden für die Rüstung, 2%, auf einmal sind 2% schon wieder, wissen wir gar nicht. Obwohl wirklich jeder, der drüber nachdenkt, auch öffentlich drüber nachdenkt, davon ausgeht, dass 2% des Bruttoinlandsprodukts nicht reichen werden, um die Bundeswehr vernünftig auszustatten, angesichts der Bedrohung aus dem Osten. Dann hat er jetzt gerade, Mensch, hoffentlich, wenn ich es finde, verlinke ich es, sonst muss der Faktencheck dran. Dann hat er jetzt gerade irgendwie sich beschwert über die Experten, die letztes Jahr bezüglich Gasembargo ja falsch gelegen hätten.
Hä? Die aber richtig gelegen
hätten. Das waren aber seine Experten, er hat auf die gehört. Und hat gesagt, die Experten waren ja doof. Nee, du warst doof.
So.
Du hast auf die falschen Experten gehört, du Arschgeige. Weißt du, so,
ja, das ist so Richard David Precht.
Also ich habe wirklich das Gefühl, dass Olaf Scholz nicht weiß, was er tut. Dass Olaf Scholz, also ich glaube, der ist kein Kanzlermaterial. Wir haben nichts Besseres, das ist das Problem. Ja, vielleicht Annalena Baerbock.
Ja.
Ja, also ich meine, wenn jetzt
die Russen gut verhindert,
das haben die
Verschwörungstheorie.
Ja, nein, Arbeitshypothese. Naja, also ich finde das wirklich sehr beeindruckend. Sowieso habe ich ein großes Problem mittlerweile mit dem politischen Journalismus, weil der tut immer so, als wüsste er Bescheid. Dabei wissen die gar nicht Bescheid. Sondern die reagieren nur und versuchen hinterher die Ereignisse in ihre Gesamterzählung irgendwie einzubauen, dass es passt. Und das reicht mir nicht, weil die tun immer so, als hätten die, oh, ach so krass, Zugang so unter drei und regierungsnahe Kreise haben uns erzählt, tralalala. Wenn du da mal wirklich mit offenen Augen politischen Journalismus in Deutschland dir anguckst, da ist extrem wenig Analyse und sehr viel, was nicht passt, wird passend gemacht hinterher.
Was internationale Medien über uns schreiben, weil mit ein bisschen Distanz ist es ja vielleicht auch manchmal besser.
Ne? Absolut, ja, das tut auch wesentlich stärker weh, finde ich immer, wenn dann mal irgendwie.
Eine Verschwörungstheorie habe ich noch. Hängt ein bisschen damit zusammen. Und zwar hast du vielleicht mitbekommen, dass die Türkei Schweden gesagt hat, wir werden verhindern, dass ihr in die NATO kommt, weil da wurde ja ein Koran angezündet in Stockholm, nahe der türkischen Botschaft. Und das bringt jetzt das Fass zum Überlaufen, wir machen nicht mit. Und das ist ja leider der Zustand der NATO, dass die wenn die Türkei sagt, wir stimmen nicht zu, dass Schweden jetzt hier in der NATO aufgenommen wird, dann wird Schweden auch nicht in der NATO aufgenommen. So, jetzt hat sich rausgestellt, dass der Typ, der den Koran verbrannt hat, von einem Journalisten dafür bezahlt worden ist, der früher für Russia Today gearbeitet hat.
Das ist, Katrin, das ist nur Zufall. Ja? Russia Today ist ganz normaler Journalismus.
Und so, aber das ist ja noch nicht mal meine Verschwörungstheorie, weil die haben das auch beide zugegeben. Also sowohl der Typ, der den Koran verbrannt hat, als auch der Typ, der ihn dafür bezahlt hat, haben beide zugegeben, dass es so war. Das ist also nicht mehr Verschwörungstheorie, sondern meine Verschwörungstheorie ist, es kommt Russland zugute, weil Russland will nicht, dass Schweden und Finnland Mitglied in der NATO werden. Erdogan hat sich eigentlich nie richtig entschieden zwischen NATO und Russland. Also er hält gute Verbindungen zu Putin. Er hält weiterhin so gut es geht Verbindungen zu Europa und NATO. Und findet sich eigentlich ganz geil so als der Typ in der Mitte, der im Zweifel halt auch über sowas mitentscheiden kann und sagen kann, hier, nö. Ja. Also mache ich nicht. Finde er halt auch geil. Und außerdem hat er Wahlen. Also er hat auf jeden Fall hat jetzt auch einen Grund, weiterhin diese Mittelposition zu haben, sich jetzt nicht mit Russland zu verscherzen.
Seine kleinen Eier aufblasen, als wären sie riesengroß.
Ja. Genau. Und für diese komischen Typen da in Schweden, also was auch immer da die Motivation ist, weil das sind ja offensichtlich auch rechte Arschlöcher einfach gewesen, die natürlich jederzeit gerne einen Koran anzünden, ja, also vor allem, wenn man ihnen dafür auch noch Geld gibt. Ja. Aber
wenn man mir Geld geben würde, würde ich wahrscheinlich auch einen Koran anzünden. Es muss dir doch einfach nur das Buch nichts bedeuten. Ich würde auch eine Bibel an, ich würde halt jedes Buch anzünden.
Naja.
Das ist mir doch ich werfe auch Bücher komisch in Altpapier.
Naja, gut. Also aber das, die ja. haben jetzt erreicht, dass die ganze Welt über sie spricht. Halt auch komisch. Noch, ne? Ja, also insofern, also was ist die Verschwörungstheorie? Die Verschwörungstheorie wäre, dass ich das Gefühl habe, dass hier ein bisschen zu viel Russland und Türkei gerade davon profitieren, wie das Ganze gelaufen ist und jetzt einfach einen guten Grund haben zu sagen, ja, dann kann ich jetzt Schweden halt nicht in die NATO.
Ja, jein. Also ich glaube, Erdogan ist einfach ein armseliger kleiner Kläffer. Ja, der nimmt mit, was er kriegen kann und plustert sich auf, damit er wieder große Führer dastehen kann. Was da, glaube ich, passiert ist, und das hat witzigerweise, kennst du Yassin Musharbash?
Ja.
Politischer Korrespondent oder politischer Redakteur, lange investigativ bei der Zeit gearbeitet. Oder ist, glaube ich, sogar noch bei der Zeit, ich weiß gar nicht genau. Der schreibt auch Romane. Und das Interessante an den Romanen von Yassin Musharbash ist, dass er seine journalistische Expertise sehr, sehr tief in diese Romane einbringt. Das heißt, der erzählt Geschichten und wenn du diese fiktiven Geschichten gelesen hast, weißt du zum Beispiel, was über Geheimdienste und wie Geheimdienste arbeiten.
Ja.
So, und Musharbash hatte ein Buch geschrieben vor, weiß gar nicht, 3 Jahren oder sowas, das heißt Russische Botschaften. Und in diesem Buch erklärt Musharbash sehr, sehr schön, auch so, dass Leute wie ich das verstehen können, wie dieses System funktioniert, das genau zu solchen Sachen führt, dass so ein Koran verbrannt wird. Das ist nichts, was Putin anordnet. Das ist auch nichts, was irgendeine ihm nachgeordnete Behörde oder sowas anordnet. Mhm. Sondern was da passiert ist, im Grunde ein Wettbewerb um Putins Gunst. Ja. Jeder, ja, alle wissen, ah, der Putin, der hätte gerne, dass Schweden nicht in die NATO kommt, kann man sich gut vorstellen. Das heißt, man muss die Türkei erzürnen und so weiter. Das heißt, jeder weiß, ah, Putin will irgendwas. Also beteilige ich mich daran, dass er seinen Willen erfüllt kriegt. Mhm. Ja, also im Grunde so eine Börse, eine Putin-Willenserfüllungsbörse, die da stattfindet. Und das schreibt Musharbash, da weiß ich nicht, wie fundiert das ist, aber ich finde das äußerst plausibel. Und er schreibt halt, dass sich das über sämtliche Ebenen dieses russischen Regimes ziehen würde. Also jeder versucht so gut er kann, den ausdrücklichen oder gemutmaßten Willen Putins zu erfüllen, idealerweise überzuerfüllen, um dann auch Aufmerksamkeit zu kriegen, vielleicht sogar irgendwie befördert zu werden innerhalb dieses Systems. Hm. Und das finde ich die bisher beste Erklärung dafür, warum passiert, was passiert. Warum im Tiergarten in Berlin Leute erschossen werden können. Hm. Warum in London Leute vergiftet werden können und der Kreml mit all dem aber irgendwie tatsächlich nichts zu tun hat. Ja? Es führt keine Spur unmittelbar in den Kreml. Es führen nur Spuren zu des Kremls Willen.
Ja.
Das fand ich, und im Übrigen ein total krasser Roman, also das davon mal abgesehen. Das kann man super lesen, das Ding.
So, ja, also dann ist es vielleicht noch nicht mal eine Verschwörungstheorie. Es profitieren halt auf jeden Fall viele davon.
Panzer. Panzer. Kann ich auch. Ich kontere mit den anderen Panzern. Bemerkenswert ist, also Russland versucht ja derzeit mit Nachdruck die afrikanischen Staaten auf seine Seite zu ziehen. Das einerseits mit Diplomatie, funktioniert in Südafrika zum Beispiel gerade, war Lavrov in Südafrika, die haben da ihre Freundschaft bekundet. Also mit Diplomatie funktioniert es, das funktioniert auch mit Russia Today Propaganda, da gibt es ja auch afrikanische Ausgaben von. Südafrika, wie gesagt, steht die Regierung fest an Russlands Seite, die Bevölkerung nicht so sehr. Das ist wieder ganz interessant, die lehnen den Krieg ab, finden aber gleichzeitig die Russen ganz prima.
Mhm.
Was so ein bisschen ist wie die ehemalige DDR. Vermutlich aus anderen Gründen, zum Beispiel so Geografie. Ne? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, vor dem 24. Februar, was hat uns hier groß geschert, was die Russen in Mali anrichten?
Ja, oder in Syrien.
Was soll es jetzt irgendwie die Nigerianer scheren, was die Russen in der Ukraine anrichten?
Ja.
So, jedenfalls, also sie versuchen Afrika irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und jetzt schert Marokko aus.
Mhm.
Und liefert alte Sowjetpanzer an die Ukraine. Und diese Panzer hatte Marokko vor 20 Jahren selbst von Belarus gekauft. Was ich irgendwie auch so eine Treppenwitze der Geschichte. Der Trick daran ist, wie sie es hinkriegen, beziehungsweise wie der Westen das hingekriegt hat. Die USA hatten allen Ländern Geld und Waffen versprochen, die ihre alte Sowjettechnik an die Ukraine liefern.
Ah ja.
Und Marokko hat sowieso schon Abrams-Panzer. Und kann noch mehr modernere Panzer sowieso gut gebrauchen, um sich mit Algerien, um Algerien in Bezug auf die Westsahara besser abzuschrecken.
Ja.
Weil Marokko hält gerade die Westsahara besetzt, und ja, und das, die Leute sind halt schon an den Panzern ausgebildet, da kannst du dann noch ein paar dazu tun. Die Westsahara wäre, nur zur Erklärung, wäre gerne unabhängig, das hat auch erst keinen interessiert. Dann haben sie Mitte des 20. Jahrhunderts Phosphat da gefunden, viel Phosphat. Daraufhin ist Marokko einmarschiert und auf der anderen Seite, Achtung, Airquotes, unterstützt Algerien die Quasi-Partei Frente Polisario, was so die Unabhängigkeitsbewegung sozusagen ist. Und das war jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt.
Ja, das habe ich mir fast gedacht.
Mit dem Westsahara-Konflikt könnte ich eine komplette Sendung füllen.
Mhm. Ja.
Jedenfalls ist irgendwie so eine gute Nachricht, dass ein kleines gallisches, afrikanisches Land Widerstand leistet.
Das ist gut, ja.
Ne? Wollte ich mal gesagt haben. Jetzt hatten wir doch vorhin, hatten wir es mit dem Europarat.
Ja.
Der Europarat. Nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat.
Mhm.
Achtung. Und auch nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union. Euch mache ich fertig. Der Europäische Rat sind die EU-Chefs. Der Rat der Europäischen Union ist der Ministerrat.
Mhm.
Der Europarat ist größer. Der ist 1949 gegründet worden. 46 Staaten mit fast 700 Millionen Einwohnern sind dabei. Russland ist raus. Die sind ausgetreten, einen Tag bevor sie sowieso rausgeschmissen worden wären, weil der Europarat festgestellt hat, dass Russland nicht zu Europa gehören will, sondern Europa haben will. Und das ist was anderes. Wozu ist er da, der Europarat? Der kümmert sich um Menschenrechte, demokratische Grundsätze, rechtsstaatliche Prinzipien, Terrorbekämpfung, Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und der kulturellen Zusammenarbeit und des Umwelt- und Naturschutzes. Also lauter so Zeug, wo es sinnvoll ist, nicht nur EU-weit, sondern im größeren Rahmen drüber zu reden und auch Verträge drüber zu schließen. Wie zum Beispiel, Überleitung, die Europäische Menschenrechtskonvention.
Ja.
Und auf deren Basis zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte arbeitet und urteilt. Da ist übrigens, Exkurs, interessant, der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der betrachtet die Europäische Menschenrechtskonvention als lebendig. Das heißt, die Bestimmungen, die in der Konvention stehen, die werden auf Basis aktueller sozialer und wirtschaftlicher Bedingungen ausgelegt. Ja, das ist nicht statisch, das Ding. Also nicht, da wird nicht geguckt, was steht da absolut drin. Also nicht zu den Bedingungen, die gegolten haben, als die geschrieben wurden, die Vorschriften. Wie zum Beispiel die Amis das mit ihrer Verfassung machen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Das heißt, das Ding ist, das kann sich verändern und das tut es auch. Es verändert sich auch. Also die Urteile verändern sich über die Zeit. So. Zurück zum Europarat. Dieser Europarat hat diese Woche seine Mitgliedstaaten einstimmig mit einer Enthaltung, 100 dafür, eine Enthaltung. Ich habe nicht rausfinden können, wer das war. Welcher Arsch das war. einstimmig hat der Europarat seine Mitgliedstaaten aufgefordert, ein internationales Sondergericht in Den Haag einzurichten, um, ich zitiere, russische und belarussische politische und militärische Führer zu verfolgen, die Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine geplant, vorbereitet, initiiert oder ausgeführt haben. Mhm. Das ganze Ding soll ausdrücklich nicht den Internationalen Strafgerichtshof ersetzen, sondern soll den ergänzen. Der wiederum ist im Moment eher handlungsunfähig, weil Russland, Belarus und die Ukraine keine Vertragspartner des Strafgerichtshofs sind. Und die Vereinten Nationen die ganze Nummer auch nicht an den Internationalen Strafgerichtshof verwiesen haben. Und der Europarat geht auch davon aus, dass das sowieso nicht passieren würde, weil Russland sein Vetorecht im Sicherheitsrat missbrauchen würde, um das zu verhindern.
Ja, klar.
Sie fordern die Staaten außerdem auf, genügend Geld und Personal zur Verfügung zu stellen, auch gerne schon vorläufige Ermittlungen in Eigenregie durchzuführen, Beweissicherung und so. Das passiert ja auch schon. Außerdem, und das finde ich wichtig, mögen so viele Länder wie möglich teilnehmen. Die Vereinten Nationen mögen diesen Gerichtshof unterstützen. Und das Ganze soll idealerweise im Mai dieses Jahres auf dem Gipfeltreffen in Reykjavik auf den Weg gebracht werden. Und das, ich finde das ziemlich gut, dass sie ausdrücklich alle einladen, sich zu beteiligen. Also weil EU, OSZE, NATO, die sind eh schon im Boot. Ja. Und je mehr dazukommen, desto weniger muss sich das Gericht hinterher vorwerfen lassen, es würde ja nur dem Westen dienen.
Genau, irgendwie so. Genau.
Ich habe dann überlegt, ob ich das Ding mal durchreferiere, aber es sind dann doch insgesamt 24 Forderungen, die dann zum Selberlesen ich in die Shownotes getan habe. Und hier, Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. 2013 erscheint in Litauen ein Buch. Da drin sind Märchen, in denen unter anderem Scheidungsfamilien gezeigt werden. Mobbing kommt drin vor. Gleichgeschlechtliche Paare. Aufruhr im Parlament, Verkaufsstopp.
Okay.
Irgendwann verkaufen sie es doch wieder, aber nur mit Warnaufkleber, ja, weil für Kinder unter 14 ist das Buch eine Gefahr.
Okay.
Die Regierung argumentiert, das Buch, das würde homosexuelle Beziehungen viel zu emotional beschreiben und das ist untypisch für Märchen, die, Achtung, untypisch für Märchen, die berücksichtigen würden, wie Kinder natürlicherweise denken.
Aha.
Ja, ein Glück wissen diese Leute, wie Kinder natürlicherweise denken. Ich wusste das nicht bisher. Ich finde das so schön, dass das litauische Parlament das weiß. Ja, Autorin bzw. deren Mutter, weil die Autorin zwischenzeitlich verstorben ist, die Mühlen der Justiz malen langsam, prozessiert. Das Ganze geht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der spricht. Das Buch wirbt nicht für homosexuelle Familien. Wo ich dann gedacht habe, und selbst wenn, wo ist denn eigentlich das Problem? Ja, also, nee. Heterosexuelle Paare werden nicht beleidigt. Das Gegenteil ist richtig. Das Buch wirbt um Respekt für alle Mitglieder der Gesellschaft. Ja, aus der Begründung, es gibt keine Beweise dafür, dass die Erwähnung von Homosexualität Kindern schaden könnte. Außerdem ist es nicht vereinbar mit den Grundsätzen von Gleichheit und Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft, dass sich der Staat auf die Seite einer bestimmten heterosexuellen Lebensform schlägt. Tja. Möchtest du meinen Rant dazu hören?
Her damit. Her mit dem Rant.
Wie verrottet.
Ja.
Muss man innerlich eigentlich sein, um alle Lebensentwürfe, die nicht dem eigenen entsprechen, aktiv und teils gewaltsam sogar zu bekämpfen? Ja? Wie schwach sind Menschen, die es nicht mal schaffen zuzugeben, dass sie selbst nicht mehr mit der Welt zurechtkommen und darum ihre scheiß Kinder vorschicken? Ich finde das alles so erbärmlich und vor allen Dingen ist es rechts. Und jetzt lernen wir was. Rechts zu sein bedeutet, vor allen Dingen davon auszugehen, dass Ungleichheit wünschenswert ist. Die Rechten nennen diese Ungleichheit dann gerne natürlich, da sind wir wieder bei dem natürlichen Denken der Kinder, natürlich oder, wer es sich ganz leicht machen will, gottgegeben. Mhm. Weil wenn sie religiös kommen, darf man nicht widersprechen, weil man sonst religiöse Gefühle verletzen würde, wo ich auch gerne mal erklärt kriegen würde, was das ist, vor allen Dingen, was das Gegenteil davon ist. Ja? Das, rauszufinden, ob irgendein Konzept bescheuert ist oder nicht, gelingt dir am leichtesten, wenn du das Gegenteil davon annimmst. Ja?
Okay.
Das heißt nämlich, wer religiös ist, ist den ganzen Tag in Wallung, es sei denn, du beleidigst seine Gefühle. Dann ist er nicht mehr in Wallung. Und wie weit rechts jemand ist, kann man sehr gut daran erkennen, was zu sagen und zu tun er bereit ist, um seinen Wunsch nach Ungleichheit durchzusetzen. Und damit meine ich nicht nur, wie viel er bereit ist zu tun, sondern vor allen Dingen auch die Qualität seines Handelns. Mhm. Der Nazi erschlägt den Schwächsten. Der Rechtsliberale bestimmt den Sieger im fairen Wettbewerb. Rechts sind im Zweifelsfall beide, nur in unterschiedlichen Ausprägungen.
Mhm.
Genug gerantet. Was ich Cooles gefunden habe, ist, die Urteilsverkündungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann man sich im Video angucken. Die liegen alle bei denen auf dem Server rum.
Ja, die haben eh immer die
total krass.
Das, ich glaube auch das Europaparlament, ey, die haben da so krasse, eine krasse Pressestelle, wo es alles gibt. Jede Debatte, alles kriegst du da.
Ganz,
das,
also ganz
wenn man wollte, könnte man jetzt hier, ja gut, aber wenn man wollte, könnte man jetzt hier jede Woche irgendwie Live-Debatten aus dem Europaparlament oder so einblenden. Das wäre kein Problem.
Ja, religiöse Gefühle. Kannst du mir erklären, was das ist?
Nee, ich habe nur atheistische Gefühle.
Genau, ja, ich habe humanistische Gefühle. Beleidigt ihr mit euren religiösen Gefühlen? Ja. Und jetzt?
Ja, jetzt
das ist doch, warum,
sind wir alle beleidigt.
Warum? Genau, ja, aber Religion steht halt in der Verfassung, Vernunft nicht, ne?
Das ist schade, ja. Wir bleiben bei den Rechten. Und zwar gibt es ja gerade schon wieder so eine wirklich rechte Debatte. Und die wird unter anderem von Schweden ausgeführt. Schweden ist gerade, hat gerade die Präsidentschaft, die EU-Präsidentschaft inne. Und versucht so ein bisschen eine Debatte, die eh schon lange, mindestens seit 2015, aber eigentlich auch schon davor, wenn man Italien und Griechenland mal fragt, in Europa geführt wird, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich mit unserer Migration in die EU und wie gehen wir damit um? Und in Schweden regieren gerade eher ja, rechte Menschen, was dazu führt, dass Schweden der gesamten EU seine rechte Debatte aufzwingt. Und es sieht so aus, dass die Debatte über Migration, die man dringend führen muss. Da hat Angela Merkel ja 2015 auch gesagt, wir müssen nochmal über dieses Dublin-Modell sprechen, weil letztendlich bedeutet es, dass wir Griechenland, Italien, Spanien, also alle Länder, wo Geflüchtete ankommen, komplett alleine damit lassen, weil das Dublin-Verfahren ja vorsieht, dass die Migranten, wie sie genannt werden, anstatt Geflüchtete auch einfach mal zu sagen, dass die immer dort ihren Asylantrag stellen müssen, wo sie als erstes angekommen sind. So. Das ist total ungerecht. Und es ist auch dann kein Wunder, wenn, also Spanien ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber in Griechenland haben wir eine rechte Regierung, die da mit Politik macht gegen die Migration. In Italien haben wir gerade eine faschistische Regierung. Also das hängt ja alles miteinander zusammen, dass wir diese Länder auch irgendwo alleine lassen damit, ja. Und ihnen nicht helfen. Dann würde man denken, okay, es gibt dann so diesen Migrationspakt, der eben versucht, dass man das irgendwie solidarischer miteinander regelt. Aber das Wort Solidarität ist bei diesem ganzen schwedischen Vorstoß, den wir da jetzt haben, spielt gar keine Rolle mehr. Das einzige Wort, was im Vordergrund steht, ist Abschiebung. Warum schaffen wir es nicht, noch mehr abzuschieben? Das ist die ganze Debatte, die die jetzt aufmachen. Die sagen dann auch so, ja, die Länder müssen sich auch mehr an Frontex wenden, um sich da Hilfe zu holen, dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst hier reinkommen. Also wir haben wirklich, als ich das gelesen habe, gerade die Woche, was da auf dem, ja, was da vorgeschlagen wird zu diskutieren, mit den Ministern, die dann zuständig sind eben für Migration in den jeweiligen EU-Ländern, da ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. So, also wir haben eine absolut rechte Diskussion auf europäischer Ebene. Und dann haben wir jetzt auch wieder eine absolut rechte Diskussion in Deutschland noch dazu. Weil, was ist passiert? Es ist mal wieder irgendjemand durch einen Zug gelaufen, hat Menschen abgestochen. Das ist diese Geschichte hier in Brockstedt, wo ein Attentäter zwei Menschen getötet hat. Eine 17-Jährige und ihren 19-jährigen Bekannten. Fünf Menschen sind verletzt.
War es ein Flüchtling oder was?
Es war ein staatenloser Palästinenser.
Ach, shit. Ja.
Und ja, das ist auch furchtbar so, ja. Also ich, gerade auch bei so Kids, die so alt sind, die da jetzt gestorben sind, da denke ich immer sofort gleich an meine Kinder. Und das ist schrecklich. Aber was passiert ist, ist gerade, dass renommierte Medien, wie zum Beispiel der Münchner Merkur oder die FAZ, drehen das Ganze wieder in eine Debatte von, wie gehen wir mit Ausländern um? Und in den Vordergrund wird sofort gestellt, dass dieser Typ ein staatenloser Palästinenser war. So.
Ja, natürlich, weil für die Leute, die sowas schreiben, natürlich der Umstand, dass er staatenloser Palästinenser ist, dafür verantwortlich ist,
genau,
dass er kriminell wird.
Ja, ja, genau.
Also denken diese Leute.
So denken diese Leute. Und dann im Merkur wirklich auch diese Woche die Frage, warum schieben wir nicht mehr ab? Wo ich so denke, ey, Du bist Journalist? Deine Aufgabe ist es zu recherchieren und diese Frage nicht einfach so in den Raum zu raunen?
Mit ja, also wahrscheinlich war das wieder ein Kommentar, ne? Also es ist ja sowieso so ein,
wahrscheinlich,
ich finde, sehr fragwürdiges journalistisches Genre.
Ja, vor allem ja, in solchen, mit solchen, ja, bei solchen Themen.
Also in so einem Podcast hier kann man ja ruhig rumranten und seine Meinung sagen, aber ich finde, wenn man die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist, hat man vielleicht auch eine andere Verantwortung. Ich finde übrigens auch, dass man sowieso ja, als Medium eine andere Verantwortung hat, weil das ist, am Ende ist das Ding eine Regionalmeldung. Es wird aber von den bundesweiten Medien, also mir ist das im Deutschlandfunk dann aufgefallen, die hatten es auf der 1 als erste Meldung. Ja. Es wird also eine Regionalmeldung aufgeblasen, als wäre sie von überragender bundesweiter Bedeutung.
Ja, weil es ein Ausländer und war.
Ich weiß gar nicht mal, ob sie das tun, weil es ein Ausländer war. Ich weiß auch noch nicht mal, ob sie das zu dem Zeitpunkt wussten. Ich glaube, dass das ein Defekt in den Redaktionen ist, die, if it bleeds, it leads, also die sich überhaupt keine Gedanken mehr darum machen, wie nah, wie fern, von welcher überragenden Bedeutung mag ein Thema sein, sondern die einfach nur noch sehen, oh, da ist Blut geflossen, das melden wir auf der 1. Was auch dahin passt zu dieser Überdrehtheit, die man bei den Medien, insbesondere bei den aktuell arbeitenden Medien gerade so sieht. Also da drin steckt auch eine sehr, sehr tiefgehende Pressekritik, finde ich mal wieder.
Naja, also ich habe da gar nicht so ein Problem mit. Ich bin jetzt von der Irish Times zum Beispiel nicht anders gewöhnt. Da sind immer diese, da ist jemand ermordet und da ist jemand ermordet.
Aber die kennen sich ja auch alle.
Ja, das ist ja
keiner.
Genau, bei 5 Millionen Menschen ist es auch klar, ne? Also dass da einfach jeder Mord ist irgendwie, egal wo er stattgefunden hat, ist irgendwie drin. Und das stört mich jetzt gar nicht so sehr. Also ich komme dann auch nicht, ich habe dann keine Angst oder sowas. Aber dann müsste man halt in Deutschland auch über jeden Mord sprechen. Und dann ist es halt... Dann hat man eben keine rechte Debatte, weil dann wird man feststellen, ah ja, okay, es hat nichts mit der Herkunft zu tun, ob jemand gewalttätig wird oder nicht. Aber diese Debatte führen wir natürlich nicht. Warum wird eigentlich jemand gewalttätig? Ja, da gibt es ja Gewaltforscher, die man fragen könnte, oder Kriminologen, die man fragen könnte. Aber das interessiert ja.
Silvesterböller-Diskussion ans Bein binden.
Das interessiert ja alles niemanden. Nö, will ich nicht. Sondern was wir hier für Debatten führen, ist ja, erstens, wir beantworten die Frage nicht, warum wird er denn nicht abgeschoben? Da gibt es ja einen Grund, der konnte nicht abgeschoben werden, weil kein Land diesen Mann nimmt. Der ist staatenloser Palästinenser, wo soll er denn hin? Also kannst du den nicht abschieben. So. Und das ist jetzt nur ein Fall von vielen, wo du Leute halt nicht abschieben kannst, weil wir haben Gesetze. Das ist, mag uns jetzt nicht schmecken, aber es ist einfach oft so. Und diese Frage überhaupt zu stellen im Jahr 2023 ist für mich das Zeichen, dass jemand den Job verfehlt hat.
Ja. Absolut, ja. Also. Ja, oder halt nicht den Job verfehlt hat unbedingt, sondern eben einfach nur ein Demagoge ist.
Ja.
Kann ja auch sein.
Absolut.
Ne? Also ich meine, diese ganzen Konservativen, das ist ja auch wieder so ein Problem. Alle konservativen Kommentatoren über alle Medien hinweg betreiben eine ganz spezielle Form der Demagogie. Absolut. Da geht es immer nur um Ausgrenzung und Abgrenzung. Da geht es nie um Eingrenzung.
Ja. Und wenn man jetzt wirklich darüber sprechen wollen würde, was machen wir mit Gewalt, wie können wir das als Gesellschaft irgendwie versuchen einzuhegen oder so, ja, dann ist halt langweilig. Dann kannst du halt keine Landsendung mehr machen, wo du Ahmad Mansur als Experten einsetzt.
Ja.
War diese Woche. Dann kannst du auch nicht in den Titel schreiben, wie bei der FAZ, dass die Migrationspolitik hilflos und gescheitert ist. Du kannst dann auch keine Weltkolumne schreiben oder Henrik M. Broder mal wieder aus der Mottenkiste holen, ja. Oder, ja, der hat jetzt auch, die Woche war er auch mal wieder zu
lesen.
Ach
krass, der muss doch auch schon steinalt sein, oder?
Ich glaube auch, aber hey, es war doch mal eine gute Gelegenheit, ihn wieder zu Wort kommen zu lassen. Und du kannst natürlich
gar
auch...
Nee, 76 ist er, das geht ja, hätte ich jetzt nicht...
Könnte ruhig trotzdem einfach in Rente sein und naja, egal. Und du kannst natürlich auch keinen Beitrag bei der Neuen Zürcher Zeitung bringen, die dann auch mal wieder ein paar Fans von Tischis Einblick zurückholt. Also kurz gesagt, du kannst ja einfach nicht so schön auf die Kacke hauen, wenn du sagst, wir können halt manchmal einfach nicht abschieden und für Gewalt gibt es übrigens sehr viele Ursachen, über die reden wir jetzt mal.
Ja, und warum machen die das? Die machen das, weil konservativ zu sein bedeutet, den gesellschaftlichen Status um jeden Preis verteidigen zu wollen. Darum machen die das. Weil in dem Moment, wo wir darüber reden, was das Böller-Problem an Silvester sein könnte, was jetzt das Problem da an diesem, an solchen Messerstechereien sein könnte, in dem Moment müssen wir auch darüber reden, dass wir unseren gesellschaftlichen Status überprüfen. Und zwar jeder einzelne von uns. Und vor allen Dingen auch die Leute, die da tonangebend sind.
Ja, ja.
Ja, weil in dem Moment, wo die Bevölkerung begriffen hätte, dass das Problem nicht ist, dass der Typ staatenloser Palästinenser war, sondern dass es irgendein anderes Problem gab. Ab dem Moment hätten solche Leute wie, ja, weiß ich nicht, alle, die du da genannt hast, hätten solche Leute überhaupt keine Macht mehr über die Leserschaft. Und das ist deren gesellschaftlicher Status und den verteidigen die. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, weil es sind die großen Medien, die ich auch gerade genannt habe, ja, die das möglich machen.
Ja, natürlich. Was glaubst denn du, was glaubst denn du, was deren gesellschaftlicher Status ist? Was glaubst denn du, wo die Leute gesellschaftlich stehen, die darüber bestimmen, was in der Zeitung erscheint und was nicht?
Tja.
Ja, das ist nicht die untere Mittelschicht. Das ist nicht die Unterschicht. Das ist mindestens die obere Mittelschicht, wenn nicht die Oberschicht. So, und denen würdest du zumindest in Teilen die Basis entziehen. Ja.
Tja. Ja, so viel zu rechten Debatten.
Also. Mal gucken, oh, nee, da kann ich noch einen drauflegen, rechte Debatten, pass mal auf. Die Grippewelle ist vorbei.
Ist sie das?
Rechte Debatten. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, die Grippewelle ist rum. Also es ist natürlich, ist das Virus noch unterwegs, man kann sich noch anstecken, aber die Welle läuft aus gerade. Mhm. Ebenso scheinen die Corona-Infektionen gerade sehr schön zurückzugehen. Das heißt, der Deutsche denkt sich jetzt, alles ist vorbei und alle stecken sich an, weil sie nicht kapiert haben, dass vorbei was anderes bedeutet als ausgerottet. Wollte ich bloß nochmal darauf hinweisen. Es lohnt sich also weiterhin die Maske zu tragen gegebenenfalls und sich die Hände zu waschen, lohnt sich sowieso. Ja? Vor allen Dingen, liebe Herren, bevor ihr euren Löres anfasst, es sei denn, der ist dreckiger als eure Hände, dann lohnt es sich, die hinterher zu waschen. Die RSV-Welle läuft laut RKI übrigens noch. Und was ich noch interessanter finde, wie so am Rande gemeldet ist, die Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankung. Du fragst dich immer noch, wie ich auf Rechte...
Ja, ich warte da noch drauf.
Die Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen sind auf Rekordniveau. Es waren noch nie so viele Menschen krankgeschrieben wegen Atemwegserkrankungen. Und da wüsste ich jetzt echt gerne mal, ob das daran liegt, dass mehr Leute krank sind. Oder ob das daran liegt, dass inzwischen einfach mehr Menschen kapiert haben, dass man krank einfach mal lieber zu Hause bleibt. Mhm. Weil was will der Chef denn machen im Fachkräftemangel? Ja? Was will der denn machen? Ja, komm zur Arbeit und schmeiß mich raus. Ich kriege morgen überall anders einen Job, der besser zahlt und wo der Chef netter zu mir ist. So, und der Fachkräftemangel, der ist groß. Da gab es gerade eine kleine Studie von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die sehen ein schwächelndes Produktivitätswachstum. Ja, also Produktivität steigt nicht groß genug. Wenn das so schwach bleibt und das inländische Fachkräfteangebot gleichzeitig weiter so zurückgeht wie gehabt, also der Fachkräftemangel sich verstärkt, dann bedeutet das, schreiben Sie, Achtung, eine Zeitenwende.
Schon wieder.
Beliebtes Wort, seit einem Jahr ein sehr beliebtes Wort. Sie schreiben, Deutschland würde dann noch in diesem Jahrzehnt in eine Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands eintreten. Ne? Wenn wir es nicht schaffen, also die identifizieren einen Zielkonflikt, und zwar, also das Produktivitätswachstum ist zu gering. Das heißt, wir müssen das Produktivitätswachstum erhöhen. Was sie gemacht haben, eigentlich, ist eigentlich ganz witzig, weil sie haben ein bisschen gerechnet, so verschiedene Szenarien, ne? Haben gesagt, so, also, wir wissen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Migration. Wenn du den Rückgang des inländischen Erwerbspersonenangebots durch Zuwanderung ausgleichen willst, müssten dieses Jahr 1 Million Menschen einwandern zwischen 15 und 64 Jahren. Bis Mitte des Jahrzehnts müsste sich das steigern auf 1,3 Millionen Menschen jährlich.
Ja.
Und jetzt kommt Einschränkung, das gilt nur, wenn man gleiche Qualifikation unterstellt. Das Problem ist ja, die Leute, die einwandern, die wandern ja jetzt nicht in Fachkräfteberufe ein. Ja, das sind ja jetzt nicht alles auf einmal irgendwie, genau, die mangelnde Deutschkenntnisse, keine anerkannten Berufsabschlüsse und so weiter. Das heißt, die arbeiten viel eher als Hilfskräfte. So, wir kriegen also viele Hilfskräfte, das ist gut, wir brauchen Hilfskräfte. Aber um dann auch noch den Fachkräftemangel auszugleichen, brauchen wir einen jährlichen Zuwanderungssalto. Salto, auch schön.
Ja, den brauchen wir.
Hui. Nehmen wir ein Saldo. Wir brauchen einen jährlichen Zuwanderungssaldo von, also 15 bis 64 Jahren, von, Achtung, 1,8 Millionen Menschen. Was glaubst du, was da am rechten Rand los wäre? Und da habe ich wieder das rechte Thema. Damit der Merz und seinesgleichen sich das Flanellhöschen dann nicht allzu sehr voll machen, schlägt die KfW einen Dreiklang vor. Ne? Was, glaube ich, ein Wort ist, das so Leute wie Sauerland-Bildungsbürger ganz gerne hören. Und zwar mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Ja, also mehr Menschen, die schon in Deutschland sind, Frauen und so weiter, Frauen, Kinder, Rentner, mehr Zuwanderer ins Land holen und die Arbeitsproduktivität steigern. Mhm. Und selbst wenn sie das nicht vorschlagen, damit die Rechten weniger weinen müssen, keine dieser Stellschrauben, sagen sie, keine dieser Stellschrauben alleine ist in der Lage, das Problem zu lösen. Und so, liebe Kinder, kommt man von einer guten Gesundheitsnachricht zu einem veritablen Diss des rechten Randes.
Sehr, sehr lustig. Schauen wir doch nochmal mit Shamjaf ein bisschen weiter über unseren Tellerrand. Und zwar schauen wir diese Woche wieder nach Beirut. Da ist ja im August 2020, du erinnerst dich, wir waren gerade im Urlaub, der Hafen explodiert.
Ja.
Und irgendwie hat die libanesische Justiz seitdem, also seit 2,5 Jahren, versucht, ja, das Ganze aufzuklären, ist dann gescheitert. Es gab ein paar Festnahmen, aber irgendwie nicht so richtig. Und irgendwie hatte man den Eindruck, naja gut, also in Libanon ist die Politik und ist das ganze System einfach eh viel zu korrupt.
Naja, vor allen Dingen hat der Libanon ganz andere Probleme noch.
Ne? Das stimmt. Ja. Das wird wahrscheinlich sowieso nichts mit der Aufklärung. Aber diese Woche kam dann die Nachricht, okay, das Ganze wird doch noch mal komplett neu aufgerollt. Mhm. Und was es mit dieser Nachricht auf sich hat und was man davon vielleicht erwarten kann, das erklärt uns jetzt die Scham.
Hallo Katha. Und wie das Ganze aufgerollt wird. Also unter sehr großen Taram Taram, ja. Also Montag hatte jetzt der Ermittlungsrichter Tarek Bitar tatsächlich nach mehr als einem Jahr Pause offiziell die Ermittlungen zu dieser Explosion wieder aufgenommen. Das war an sich schon eine sehr, sehr große Nachricht, dass überhaupt die Ermittlungen weitergehen. Denn die Ermittlungen wurden tatsächlich von Beginn an systematisch behindert. Zuerst wurden die, wie du schon gesagt hast, gestoppt. Dann wurden dem Richter Voreingenommenheit vorgeworfen, seine Absetzung gefordert. Eine internationale Untersuchung wird seitdem auch bis heute eigentlich auch abgelehnt. Es gab noch einen anderen Ermittlungsrichter vor Tarek Bitar, nämlich Fadi Sawan, der wurde entlassen, nachdem er den damaligen Ministerpräsidenten Hassan Diab und 3 frühere Minister angeklagt hatte. Es wird auch gesagt, zum Beispiel, dass die Hezbollah-Miliz wiederholt eingegriffen hätte, um die Ermittlungen von Tarek Bitar eben zu blockieren und ihre Verbündeten, also Hezbollahs Verbündete in Politik und Verwaltung, eben von der Strafverfolgung zu schützen. Tarek Bitar hat nämlich auch schon mal gesagt, dass er das auch unter anderem herausfinden möchte, ob der Hafen, der eigentlich von der Hezbollah kontrolliert ist, eigentlich so ein Umschlagplatz war für die Lieferung von diesem Ammoniumnitrat, das dort explodiert ist am 4. August 2020, ob das so ein Umschlagplatz war für Ammoniumnitrat nach Syrien und an radikale Gruppen und so. Also kurz, all diese ganzen Gründe haben dazu geführt, dass die Ermittlungen sehr, sehr schleppend vorangekommen sind die letzten Jahre. Und dann hat eben am Montag die Nachricht eingeschlagen, dass er Anklage gegen mehrere Verdächtige erhoben hat. Darunter auch gegen den Generalstaatsanwalt des Landes, Rasana Weidad, sowie andere hochrangige Beamte aus der Regierung. Die Nachrichtenagentur AFP hat berichtet, dass es schwere Vorwürfe sind, also mitunter wegen fahrlässiger Tötung, Brandstiftung, Sabotage, also wirklich schwere Geschütze hat er da aufgefahren. Die libanesische Staatsanwalt weist die Klagen allerdings zurück und schlägt zurück, ja. Das Innenministerium weigert sich, Tarek Bitars Haftbefehle überhaupt umzusetzen. Und Rasan Oweidat, der Generalstaatsanwalt, hat auch 2 Tage später, also am Mittwoch, die Freilassung aller Verdächtigen angekündigt und auch sogar rechtliche Schritte gegen Tarek Bitar angekündigt. Hat ihm auch verboten, jetzt irgendwo hinzureisen, soll jetzt auf jeden Fall in der Stadt bleiben, in Beirut bleiben. Und das hat sehr viele Menschen in Libanon natürlich erzürnt. Gestern sind rund 100 Menschen zum Justizpalast gegangen, um natürlich auch ihre Solidarität mit dem Ermittlungsrichter zu zeigen, aber auch um gegen die Freilassung der ganzen Menschen, aller Verdächtigten zu demonstrieren. Also es ist ein sehr, sehr langer Kampf für die Angehörigen der Opfer. Die natürlich reagieren die alle gerade entsetzt auf das, was passiert, also zwischen Generalstaatsanwalt und zwischen den Ermittlungsrichter. Eigentlich sollten sie ja, sollte die Justiz ja sozusagen ja für sich selbst stehen können, ja, dass man da natürlich auch Haftbefehle umsetzen kann, ja, wenn ein Richter des Landes sagt, hier, wir haben Verdacht, großen Verdacht, wir haben sogar vielleicht auch Beweismaterial und würden gerne mit diesen Menschen und denen reden darüber. Eigentlich sollte das problemlos umgesetzt werden, aber das funktioniert leider nicht. Menschenrechtsorganisationen, auch Angehörige der Opfer, haben sich jetzt natürlich auch mit den Medien jetzt zu Wort gemeldet. Aya Majzoub von Amnesty International sagte, die libanesischen Behörden haben das Recht mit Füßen getreten. Laufende strafrechtliche Ermittlungen, sagt sie, seien schamlos umgegangen worden und hätten einen Richter bestraft, der nur seine Arbeit gemacht hat. Und ihr sei jetzt seit der Explosion klar, dass die libanesischen Behörden versucht haben, die Justiz zu behindern, um sich vor der Strafverfolgung zu schützen. Das glauben leider auch viele Menschen, also vor allem die Familienangehörigen der Opfer, geben der politischen Führung des Landes die Schuld an der Katastrophe. Wir wissen auch, dass es bis heute niemand Hochrangiges die Verantwortung für diesen Tag eigentlich übernommen hat. Es sind ungefähr zwischen 10 bis 20, also ich weiß es nicht ganz genau, aber zwischen 10 und 20 zivile Hafenarbeiter in Untersuchungshaft, also manche auch sogar seit 2020 immer noch in Untersuchungshaft, obwohl eigentlich bis heute nicht geklärt ist, wie genau die Substanz in den Hafen kam, wer dabei geholfen hat, wieso das alles so ohne Schutzmaßnahmen gelagert wurde seit 2013, wer da irgendwie, ja, wer hat davon gewusst und nichts gemacht? Das sind alles Fragen, die bisher eigentlich unbeantwortet geblieben sind. Und dafür sorgen sehr viele Menschen im Land, dass es eigentlich noch so unbeantwortet bleibt. Und deswegen sagen viele Beobachter, eigentlich kommt jetzt nur noch eine internationale Untersuchung in Frage, also als einzige Möglichkeit, vielleicht doch noch Gerechtigkeit zu schaffen und die Hintergründe zu klären. Genau, das sagen jetzt Amnesty International und Human Rights Watch, appellieren an den UNO-Menschenrechtsrat, da eben eine unabhängige Untersuchungsmission einzusetzen. Es ist ja schließlich auch die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte. Es ist eine ziemlich große Sache. Bisher hat der UNO-Menschenrechtsrat sich noch nicht gemeldet. Aber ja, mal schauen.
Ich überlege die ganze Zeit, hatte ich damals, wir hatten das ja schon mal das Thema, als das explodiert ist, hatte ich damals darauf hingewiesen, dass es einen Podcast gibt namens Kerning Cultures, der sich mit verlassenen Schiffen, also mit abandoned ships befasst.
Hast du auf jeden Fall darauf hingewiesen, erinnere ich mich auch. Ich kann auch die Folge nochmal raussuchen.
Ja, mach doch mal. Ich meine, die hätten nämlich damals darin erzählt, dass das Schiff, von dem dieses Düngemittel kam, auch ein abandoned ship gewesen wäre. Also ein Schiff, das von seinem Eigner aufgegeben worden wäre und sie hätten das dann halt einfach, hätten sie die Ladung gelöscht. Ich krieg's nicht mehr zusammen, genau. Könnte da nochmal ganz interessant sein. Und ich habe ja auch auf sonst keinen Podcast hingewiesen von mir. Also
von daher. Ja. Na, mal sehen, wie das ausgeht. Ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass sie es wirklich schaffen, eine internationale Untersuchung dazu zu lassen. Aber es scheint die einzige vielversprechende Lösung dafür zu sein. Und man wird ja schon gern wissen, was passiert ist.
Ja, aber hallo. Ich finde immer noch, also die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte, also das finde ich schon, ja.
Kommen wir zur guten Nachricht dieser Woche. Könnte sein, dass es dein Lieblingstier betrifft und dabei ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht genau, was ist denn dein Lieblingstier, Holger?
Teddybär.
Und jetzt ein echtes Wildtier zum Beispiel?
Faultier finde ich gut, die haben nur so komische Finger.
Na gut, dann, also vielleicht kenne ich dich doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich hätte nämlich jetzt getippt, dass du Eichhörnchen sagst.
Eichhörnchen finde ich auch nett.
Naja, genau. Also für alle Freunde. Das hat doch gut geklappt. Ich kenne dich doch. Für alle Freunde des roten Eichhörnchens vor allem gibt es gute Nachrichten. Ja, weil es gibt ja auch graue.
Ja, die gehören weg.
Genau.
Das ist eine invasive Art.
Das finden die Schotten auch. Und es gibt gute Nachrichten für die roten Eichhörnchen in Schottland. Die waren da lange Zeit gefährdet wegen der grauen Eichhörnchen, die irgendwann mal aus den USA dahin gebracht wurden. So als, oh, die sehen ja ganz anders aus, finden wir cool, haben wir im Zoo, brechen aus, vermehren sich wie sonst was, nehmen den roten Eichhörnchen das Futter weg und stecken sie auch noch mit Krankheiten an. Und deswegen waren die roten Eichhörnchen wirklich, hieß es zumindest zwischendrin mal, vom Aussterben bedroht.
Invasiver Arsch.
Und dann gab es, um die roten Eichhörnchen vom Aussterben zu bewahren, große Anstrengungen in Schottland. Deswegen gibt es auch den Great Scottish Squirrel Survey. Also der große schottische Eichhörnchen-Monitor sozusagen, wo die Leute aufgerufen sind zu melden, wenn sie Eichhörnchen sichten. Also die Menschen, die in Schottland leben, sagen dann einer Behörde so, hey, ich habe ein Eichhörnchen gesehen und das war grau oder das war rot. Sie sind auch aufgefordert, die Roten zu füttern und sich um die zu kümmern, wenn sie krank sind und so. Also es ist so eine große schottische Gesamtleistung, jetzt die roten Eichhörnchen zu retten, und es hat wohl Erfolge. Also die Grauen gehen tatsächlich zurück. Die Roten nehmen wieder zu, breiten sich auch wieder in Gebiete aus, wo sie vorher eben nicht mehr gesehen waren. Das heißt, das scheint was zu bringen, zu sagen so, hey, cool, wir machen das gemeinsam und wir retten die roten Eichhörnchen. Fand ich eine schöne Nachricht. Irgendwie. Ja. Für die grauen Eichhörnchen, die lasse ich jetzt mal so ein bisschen.
Ja, Pech gehabt, aber ihr habt schon Amerika.
Also,
sie haben schon
Amerika.
Außerdem, denen gehört Amerika, das wird ja wohl reichen.
Das stimmt. Mhm. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Und letzte Woche hatten wir das Thema Yacht ausgegeben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zu diesem Thema gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Feuchte Träume. Herr Klein saß am Hafen von Nizza und sprach so bei Rotwein und Pizza: Dort liegt meine Yacht, die Carinthia 8. Ich mutmaße, dass das ein Witz war.
Huldigt mir! Ich hätte auch noch einen, weil mir da auch gehuldigt wird, und zwar von Sören. Da fällt mir auch ein Wort zu den Kommentaren auf der Webseite, weil die Limericks ja in den Kommentaren auf der Webseite stehen. Ich bedauere sehr, dass mir die Muße und das Regelmaß fehlen, mich da stärker zu beteiligen an den Kommentaren. Also das gilt jetzt auch mal allen Kommentatoren und Kommentatorinnen. Ich lese das alles und ich denke auch über so ziemlich alles nach, was ihr da schreibt. Ich bin nur nicht in der Lage, da immer drauf zu antworten und mich auseinanderzusetzen und sonst was. Und ich finde, dass das ein großer Nachteil ist, ja, des Weblogs, das wir benutzen, um Audioinhalte zu verbreiten. Ich kenne keine Lösung. Ich wollte das
Inwiefern
nur mal gesagt haben.
Ist das ein Nachteil?
Ich würde gerne mich stärker beteiligen, aber ich kriege das irgendwie nicht in meinen normalen Arbeitsablauf integriert.
Und was kann das Weblog dafür?
Das ist möglicherweise ist das nicht der richtige Ort. Ich weiß nur keine Lösung. Es ist der bestmögliche Ort, den wir haben, aber es ist vielleicht nicht der richtige Ort. Das meine ich damit.
Zum Diskutieren.
Also ich fände das eigentlich eher irgendwie. Und ich finde das ein bisschen schade. Und eigentlich wollte ich nur sagen, also und weiter ermutigen, lasst eure Kommentare da. Ich lese das alles und das meiste davon verstehe ich auch. Gelegentlich ändere ich sogar meine Meinung oder meinen Umgang mit Dingen. Das dauert nur seine Zeit, denn ich bin nicht mehr der Jüngste. Sören schreibt, der Holgi hätte gern 3-4 Yachten, doch stellt er beim Sparschweine-Schlachten fest, für was mit Stil ist der Kaufpreis zu viel, dann muss er die Dinger wohl pachten.
Kanzpampfler schreibt und I see what you did there. Übrigens diese Woche auch sehr schöner Versprecher. Im Radio hat jemand gesagt, Boreus Pistorius.
Sehr schön. Boreus Pistorius ist schön. Ich warte ja die ganze Zeit auf so eine Überschrift wie Pistolero Pistorius oder sowas, weil er ja jetzt Verteidigungsminister ist. Mal gucken, wer sich erniedrigt. Und das als erstes. Ich habe mich erniedrigt. Scheiße.
Na jedenfalls, ja. Hans Pampfler sagt, es war mal ein Typ mit einer Yacht, wollt anlegen im Hafen zur Nacht. Da kam ein Bürokrat, kauf ein Zertifikat und dann hat er es doch nichts gemacht. Was waren wir für ein Thema diese Woche? Eichhörnchen?
Bitte was?
Eichhörnchen?
Eichhörnchen. Wie wär's mit Niedlichkeit?
Das ist mir egal. Hauptsache, wir machen jetzt weiter mit dem Börsenticker. Montag.
Neue Zuversicht an der Wall Street.
Dienstag.
Wall Street ohne Elan.
Mittwoch.
Zwischen Baum und Borke.
Donnerstag.
US-Börsen auf Erholungskurs.
Freitag.
DAX mit neuem Wochenhoch. Und das liest sich so, als hätten die mitgekriegt, dass sie ständig von mir verarscht werden, aber was eigentlich gar nicht sein kann, weil so wichtig bin ich nicht. Aber das ist so, weißt du?
Aber zwischen Baum und Borke.
Ja, aber das ist trotzdem nicht so. Also diese ganz albernen Anthropomorphisierungen, die sind irgendwie in letzter Zeit weniger geworden.
Ja, vielleicht hat es ihnen ja wirklich jemand gesagt.
Ja, das heißt, wir müssen aufmerksamer sein. Ich bitte also die Hörerschaft noch intensiver, weil ich, das ist bei mir, ist das immer der Marktbericht der Tagesschau oder der Tagesschau-Webseite, was ich da nehme. Vielleicht gibt's ja irgendwo lustigere Sachen, Zuschriften erwünscht. Also gelegentlich kommt ja mal was. Mhm. Da muss ich mir auch noch irgendeinen Modus angewöhnen, wie ich die Sachen so gut wegspeichere, dass ich sie nicht vergesse. Das ist nämlich das nächste Problem hier bei mir.
Ja.
Vielleicht sollte ich auch einfach.
Vielleicht sollten wir einfach eine Discord-Community gründen. Oder so?
Ja, aber da muss man dann ja auch wieder hingucken. Vielleicht sollte ich einfach, also zumindest ich kann nur für mich sprechen, vielleicht sollte ich einfach insgesamt weniger arbeiten, um für einzelne Projekte mehr Muße zu haben. Ja, ich arbeite dran, weniger zu arbeiten.
Okay, gut. Dann kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hilferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo Katrin.
Was hast du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
Ich leg mal los mit der Geschichte aus dem Europarat. Da hatte Holger berichtet, dass die eine Resolution verabschiedet haben, in der sie halt Staaten auffordern, ja, juristisch schon mal sich darauf vorzubereiten, nach einem möglichen Ende des Krieges halt Russland oder auch Täter aus Belarus zur Rechenschaft zu ziehen, was den ganzen Krieg dort angeht. Und er hat dann gesagt, das war quasi einstimmig mit einer Enthaltung. Und ich habe mal nachgesehen, wer sich denn da enthalten hat. Das war ein Deutscher, das ist der Bundestagsabgeordnete Harald Weil, der ist Mitglied der AfD.
Okay, verstehe.
Dann habe ich zur KfW einmal geschaut, was die denn zum Ende des Wirtschaftswachstums oder gesicherten Wirtschaftswachstums in Deutschland sagen. Einfach nur, weil Holger eine Menge Zahlen auch referiert hat. Und da schaue ich ja immer mal gerne rein, ob das denn auch alles dann richtig vorgelesen ist. Das hat er in dem Fall alles ganz korrekt dargestellt bei euch. Dabei ist mir aber noch ein interessanter Absatz ins Auge gefallen, den ich mit dazugeben würde gerne. Und zwar, dass die KfW halt vermutet, dass andauernde Wohlstandsverluste, wenn die denn jetzt passieren sollten, in Zukunft natürlich auch Verteilungskonflikte produzieren und eine verstärkte Nutzungskonkurrenz um knappe Ressourcen. Und dann Zitat, schon in der aktuellen Krise zeigt sich, dass langfristige Ziele in Energiepolitik und Klimaschutz vorübergehend hinten angestellt werden, wenn es gilt, Wohlstandseinschränkungen und wirtschaftliche Verluste in der Gegenwart zu verhindern. Also auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sieht man da schon, dass es eventuell problematisch ist, wenn man sich kurzfristig halt orientiert und dabei eventuell Dinge liegen lässt. Das funktioniert ja privat ganz gut, dass man die Sachen doch nicht faltet und in den Schrank räumt. Aber wenn man sich da als Gesellschaft zu viel Zeit lässt, dann erntet man irgendwann die Quittung. Dann habe ich eine Anmerkung zu Scham, und zwar hat sie ja uns berichtet von der eigentlich fehlenden Aufarbeitung der Explosion im Hafen von Beirut 2020 und sehr spannend, was sie da erzählt, aber auch eine Sache nicht ganz richtig, und zwar sagte sie am Ende, das sei die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte gewesen, und das stimmt nicht. Also sie war die wohl größte entsprechende Explosion des 21. Jahrhunderts, aber eben nicht der Geschichte. Also es gab militärische Tests oder auch zivile Unfälle mit mehr Sprengkraft. Und es ändert natürlich nichts an den schrecklichen Folgen für die Menschen in Beirut, aber ist ja mein Job, hier sowas anzumerken. Und dann hatte Holger noch angemerkt, dass das ja wohl so ein aufgegebenes Schiff war, das auch so ein bisschen der Anfang der ganzen Story eigentlich ist, dass halt eben dieses Ammoniak da in den Hafen gebracht hat und Das habe ich auch nochmal schnell nachgeschaut, das ist korrekt. Das Schiff hieß MV Rosus und das war 2013 auf dem Weg von Georgien nach Mosambik, hatte eigentlich nichts in Libanon verloren, aber das lief dann aus noch nicht ganz eindeutig geklärten Gründen halt Beirut an, vielleicht weil man kein Geld für den Suezkanal hatte oder was auch immer, und dann wurde es dort aber für nicht seetüchtig befunden von den Behörden und nach langer Zeit schließlich 2014 beschlagnahmt und die Ladung wurde dann an Land gebracht und trotz diverser Warnungen und Bitten der Zollbeamten unter anderem da dann am Hafen sich selbst überlassen für halt mehrere Jahre, bis es dann schließlich zu dieser Explosion kam. Ja, eine echt traurige Geschichte.
Dann vielen Dank, lieber Nandor.
Ja, danke
auch. Und bis bald.
Bis dann.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung. Und wir bleiben jetzt, glaube ich, auch einfach dabei.
Am Ende der Sendung? Wir bleiben am Ende der Sendung.
Lesen wir die Namen derjenigen vor, die die Sendung möglich machen, zumindest der Ultras und des Fanclubs. Alle können wir leider nicht vorlesen. Das wäre dann wahrscheinlich eine eigene Sendung.
Wäre auch mal witzig.
Ja, oh, das sagst du jedes
fahren.
Mal. Aber wenn ich dann irgendwann...
Urlaub fahren, machen wir eine Dreiviertelstunde, lesen wir nur Namen vor.
Ich weiß nicht, ob eine Dreiviertelstunde reicht.
Oh.
Also kommt drauf an, ob wir dann auch die mit dazu nehmen, die uns direkt was aufs Konto überweisen. Also ich glaube, dann sitzen wir schon eine Weile da. Aber wir können es ja mal machen.
Dann müssen wir vielleicht nochmal über Honorar reden, Chefin. Wenn das so viele Leute sind, da ein Versuch was wert.
Ich möchte dazu sagen, damit es auch alle wissen, du hast dein Honorar gerade erst erheblich erhöht bekommen.
Erheblich?
Naja, komm.
Ja, gut. Aber trotzdem.
Jammern hilft, ne? Jammern hilft.
Genau, jammern hilft.
Also wenn ihr wollt, dass Holger noch ein bisschen mehr Honorar bekommt, dann müsst ihr jetzt auch Mitglied werden bei den Ultras oder beim Fanclub und dann lesen wir auch eure Namen vor.
Ja, oder noch mehr direkt aufs Konto geht ja auch. Also ist ja jetzt nicht so.
Das ist immer gut. Das ist immer gut.
Allerdings sehe ich das nicht, da kannst du mich dann betuppen.
Das stimmt.
Wie es so deine Art ist. Ausbeuter! Ausbeuter.
Also können wir jetzt
Dins
bitte...
1. Dins 1.
Martin Berwald.
Sebastian bleibt etwas länger hier.
Alexander Bonsack zählt bisher entspannt Kalorien und hält sich wacker, obwohl Brötchen echte Kalorienbomben sind. Aber so lecker. Hier, halt, jetzt muss ich einen Podcast droppen.
What?
Zum Thema Kalorienzählen.
Kalorienzählen-Podcast.
Der aktuelle Lila-Podcast. Befasst sich mit dem Thema Diet Culture, also Abnehmkultur. Das ist sozusagen ein sehr verbreitetes kulturelles. Egal, das ist jedenfalls, geht es da auch um Kalorienzählen.
Ein kultureller Massendefekt,
ja.
Scheint das zu sein. Ja.
Genau, und da geht es auch um Kalorienzählen. Vielleicht also mindestens Alexander Bonsack sollte sich den mal anhören und vielleicht dann einfach aufhören mit dem Kalorienzählen.
Dann möchte ich jetzt auch noch einen Podcast empfehlen. Und zwar ist das der ist nicht von mir, sondern der ist von Deutschlandfunk Kultur, also eine öffentlich-rechtliche Produktion. Und die Sendung heißt Wer abnehmen will, muss essen. Mhm. Was auch ein ganz interessantes Ding ist. Und zwar hat da eine Journalistin einen Typen, der abspecken wollte, abspecken musste. Der war auch Mitte 50 oder Anfang 50, 1,74 Meter groß, 127 Kilo schwer, also relativ meine Statur so. Und auch das Alter, bei dem ist es noch ein bisschen schlimmer gewesen, der hatte richtig Gelenkschmerze, konnte kaum richtig aufstehen und sowas. Was halt sonst das ist, Gefährdung, Herzinfarkt, Gefäße und so, man kennt das ja, also bei dieser starken Adipositas, wie unser eins die hat. Und der ist an die Sporthochschule Köln gegangen und hat da 7 Monate lang sich von einem Mediziner begleiten lassen, um abzuspecken. Und dieser Mediziner sagt, der größte Fehler, den man machen kann, ist, seine Kalorienzufuhr stark zu reduzieren. Mhm. Da speckst du zwar schnell ab, aber was du abspeckst, ist im Wesentlichen Muskelmasse. Auch Fett, aber auch im Wesentlichen Muskelmasse. Was du machen solltest, ist, und das haben die da gemacht, so viel essen, dass dein Grundumsatz, dass du dir deinen Grundumsatz zuführst, das ist so in meinem Alter, Größe, Gewicht, sind das über 2000 Kalorien am Tag, die ich zu mir nehmen kann, alleine um am Leben zu bleiben. Und darauf Krafttraining machen sollst. Um dann nämlich gleichzeitig hast du den Effekt, dass du Muskelmasse nicht abbaust, eventuell sogar aufbaust und Fettmasse abbaust. Und das hat bei dem Typen richtig gut funktioniert. Also eine wirklich interessante Sendung, die da gemacht haben.
Okay.
Ja. Hab ich selber noch eine Sendung, auf die ich hinweisen kann?
Ja. Marc Bremer, ich mache jetzt einfach mal weiter.
an ChatGPT, schreibe einen Witz mit dem Wort Wochendämmerung. ChatGPT, warum war die Wochendämmerung so müde am Montagmorgen? Weil sie das ganze Wochenende durchgefeiert hat. Ja, ChatGPT wird auf jeden Fall die Witzeerzählerei revolutionieren. Alle Witze werden jetzt schlecht.
Oliver Delpi.
Silke Dietz.
Doris Day wie Doris Day.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Mein Name ist Holger, ich lese hier vor.
Das wüsste ich aber. Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Heiko Linke.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Gernhard Reinholz.
Nu sagen Chris und Moni.
Stefanie Sarnoch.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Anna und Maja sind jetzt im Fanclub.
Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
The Rain Repellent System has been deactivated due to regulations.
There's hope, there's always hope.
Was ist das denn eigentlich für ein Satz? Ja, Schirme gibt's nicht, weil die haben wir jetzt verboten. Ja, aber es regnet doch. Joachim Urlass.
Olaf und Fiete.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Cindy und Timmy Wüst.
Uro Arangino.
Guido Baulich.
Anita Schroven.
Und hier kommt der Fanclub.
Juli und Sebastian.
Andi 3000.
Das muss dramatischer. Komm, Katrin.
Andi 3000.
Mehr Volumen. Und ein bisschen Vibrato. Andi 3000. Wir brauchen Hall. Wir brauchen Hall. Entschuldigung, mir sind die Pferde. Men ebte heu, ebte menni heu, ebte beten.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Simon Axel.
Wir brauchen Hall. Kriegen wir jetzt Hall her? Hier, Hall. Dirk B.
Ich weiß nicht. Martin Balaschk enthält Glutamat.
Sebastian Banse.
Johannes nicht, Bauermann. Witzig. Nicht so richtig.
Ich bin gerade ein bisschen auf Krawall. Ich will vandalisieren. Silke Baumeister grüßt Andreas Jasper. Schmeckt das Essen oder ist es vegan?
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisele.
Gott, wir sind erst bei B. O. Ben.
Aber schon im Fanclub. Peter Blachani.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Marion Burger.
Bereist die Welt. Chinese pflanzt Nahrungsmittel auf allen Kontinenten. Oh, das ist so ein.
Das ist ja. Postillion. Ja. Sagt man eigentlich Postillion oder sagt man Postillion?
Ich sage immer Postillion. Wegen Französisch.
Ich sage immer Postillion.
Französisch und so. Wird ja auch so aber geschrieben.
Ich sage ja Bulletin anstatt Bulletin. Was ja.
Du sagst ja. Bulletin.
Bulletin ist geil. Ich finde Bulletin total geil. So. Depesche.
Sehr schön.
Eine Depesche. Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schildern.
Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schilderns. Zum Beispiel der Korruption im Finanzministerium.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Devin, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Boku Watentaku und so weiter.
Ich finde es nicht nett und so weiter.
Romana, eben. Und wer bist du?
Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Andreas Freund.
Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Mareike Geib.
Jörn Arne Göttich.
Christian Gottinger.
Alice und Biele gratulieren Diana und Dominik.
Bärbel Grothaus.
Ich grüße.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally der Pinguin.
Grüßt alle, grüßt
alle, die sie kennen. Entschuldigung, mir war.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
F und H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst wie Winter.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Ich warte auf Hans Harz. Benjamin Hupp.
Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
Andreas Jasper.
Tobias Johansen.
Philipp Kaden.
Tobias Johannes.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikasi.
Hausgrillenkekse. Kekse, 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 Kekse.
Ach ja, Grillen sind jetzt erlaubt als Essen, ne? Da ist dann der Aiwanger hat dann irgendwie einen Meltdown alles, gehabt.
Also alle hatten einen Meltdown gefühlt, aber der Aiwanger am schlimmsten.
Der Aiwanger hatte den besten Meltdown von allen. Der hat sowieso immer so komische Meldungen. Ich muss nur vorsichtig sein, der bezahlt mich. Ich muss nicht allzu sehr drauf
rumhalten. Okay, ich schneid's raus.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Oliver Koch.
Felix, der wegen Schlafmangel jetzt koffeinfreien Kaffee trinkt.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Damas.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kuhlfink.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
Der Lux grüßt Sally, den Pinguin und alle, die sie kennen.
René Ludwig.
Von allein hören keine Kriege auf und so weiter.
Niklas grüßt Magali.
Martin Meschke.
Nevermind.
Augen, miam, miam, miam.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Samjana Inanaja.
Celine Neubig.
Thorsten W. Noll.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Boris Perner.
Jochen Philipp.
Silke Plachetta.
Nils Plantheut.
Josef Porter.
Claudia Pschack.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Wilhelm Reich.
Florian Rempel.
Marc Riese.
Christian Rohleder.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rutloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Ist mir Schnuppe.
Beatrice Janine Schöne.
Susan hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen. Schulze.
Dirk Schumann.
Tim Salz.
Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Oh Moment, da hat sich was geändert.
Chip, 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 Chip und Chap.
Nee, bei mir. Ach so. Da, hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn. Oder? Ist das neu? Ich kannte das noch nicht.
Mir kommt es jetzt auch nicht bekannt vor. Naja, dann gut, dass du es vorgelesen hast.
Sebastian Silium, das Metaphysikum, weil dein Körper sich bewegt und nur dein Geist reist.
Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bim.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Birgit, so wie ich.
Im Wein liegt die Wahrheit, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, mit vollem Mund spricht man nicht. Soll das heißen, wenn du guten Wein im Mund hast, halt die Klappe und trink, wenn nicht, bestell ein Bier und laber weiter.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Blas N. Stein.
Pizzastein.
Bommesstein.
Thomas Stein.
Jogi Löw verabschiedet Rotrutz und Dank für die Ahre der aller Tiere. Stein.
Salatstein.
Kirstenstein, Klein.
Rababababa. Hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspann. Stein. Danke für die Postkarte.
Philipp liebt es in seiner Rese der Wochendämmerung zu lauschen. Stein. Kopf.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world's gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Verzweifelt versucht, ein Wortspiel zu finden, das die Wörter Trump und Troll kombiniert, um einen trumpistischen Troll zu benennen. Trull? Trollmp? Ach, ich bleibe einfach bei Friedrich Merz.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Dann kamen sie an den Nordpol und was war denn da? Da riefen alle Eskimos mir wunderbar und einer sprach gemacht. Die Anne kocht uns lieber dran an jedem Tag. Das hatten wir letzte Woche schon.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben, wie auch Priscilla und Gwyneth Molesworth, diese Woche kleine Termine und einen winzigen Schwipf.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenroy.
Henning Feller.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Michael Völksen.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Martin Wittmann.
Bin euch auch sicherlich wieder für diese Folge dankbar.
Anja und Jan.
Danke.
Wieder in Bielefeld.
Jenny Wiegand.
Tobias Wirth.
Christoph Ziesecke.
Erstaunlich, wie lange so ein Es geht so nicht weiter, weitergeht.
So geht's nicht weiter. Nico Erfurt.
Jennifer Herbert.
Anja und Bruno Kirschner.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Hauptsache nicht Sven. Macht jetzt seinen eigenen Payment-Dienstleister mit Blackjack und Sexworkerin.
Familie Felten und ihr Knecht.
Matthias Thome will mal wieder tanzen. Vielleicht mit. Und da war leider dann Schluss.
End of file. Genau.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf.
Es ist also, als ob du nicht mehr auf die Yacht sparen würdest. Auf die wirst du den Rest deines Lebens sparen.
Eben, die muss man dann immer auch aus dem Muster auch so gepflegt und.
Du willst gar keine Yacht.
Nee, ich will einen 6,5 Meter langen Kastenwagen mit Längsbetten und Raumbad.
Na, dann haben wir das doch auch geklärt.
Ja, und einen Parkplatz dafür will ich vor allen Dingen auch.
Das war die Wochendämmerung vom 27. Januar 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke.
Eine Produktion von Haus 1.